Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und Vater, wir bitten, dass du jetzt durch dein Wort zu uns redest. Vater, gib mir die Gnade, dein Wort so zu predigen, dass wir es alle verstehen und annehmen können. Und Vater, wir sind nicht hier, um nur zu predigen, um irgendwas zu erklären. Wir wollen dich erleben. Heiliger Geist, komm und wirke und verändere mich, verändere uns. Offenbare dich neu. Durch dein Wort und durch deinen Geist. Amen. Du darfst Platz nehmen. Danke, Jesus. Danke euch beiden. Vielen Dank. No. Lass mal applaudieren für die beiden. Danke, Jesus. Halleluja. No. Halleluja. Danke, Jesus. Schön, dass du da bist. Halleluja. Und ich habe heute ein besonderes Wort für euch mitgebracht. Und wie das oft so ist, wie das meistens so ist beim Wake-up, gehe ich davon aus, dass einige empört sein werden. Möchtest du empört sein? Einige werden vielleicht verärgert rausgehen und sagen, wie kann er sowas predigen? Wir können gerne nach der Predigt Streitgespräche haben. Und wenn das so ist, dann bitte mit Bibelstellen. Abgemacht? Amen. Halleluja. Amen. Ja, mir geht es heute Abend darum, dass wir Evangelium verstehen. Halleluja. Evangelium verstehen. Ich glaube, die meisten, die in der Kirche sind, sagen, ich kenne das Evangelium, nicht das kleine Einmaleins. Ja, ganz einfach. Und ich glaube, die meisten Christen, wenn die auch schon jahrelang in die Kirche gehen, haben Evangelium noch nicht verstanden. Das Evangelium ist so gut, so einzigartig, so großartig, dass es immer wieder missverstanden wird. Und wenn ein Evangelium gepredigt wird, das nicht missverstanden wird, dann ist es ein falsches Evangelium. Paulus wurde ganz oft missverstanden, weil er das wahre, das volle Evangelium gepredigt hat. Ich werde heute ganz viele Bibelstellen nutzen, um euch das zu belegen. Und ihr müsst sie nicht nachschlagen, ihr könnt sie zu Hause nachschlagen. Ihr könnt euch kurz die Bibelstelle aufschreiben, damit wir hier vorankommen. Das wird lange dauern. Zuallererst 1. Korinther 1, Vers 18. Paulus sagt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, eine Dummheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Das Evangelium macht für einen Ungläubigen keinen Sinn. Amen. Es ist zu gut, um wahr zu sein. Es ist so genial, so übernatürlich, so außerirdisch, dass die Menschen Schwierigkeiten haben, das zu glauben. Da ist kein Haken dran. Da ist die volle Gnade hinter. Das ist das Evangelium. Amen. Und du kannst jahrelang in die Kirche gehen, und es ist gut, dass du da hingehst, und trotzdem das Evangelium nie gehört haben. Und heute Abend wage ich es zu behaupten, wirst du das Evangelium hören. Das wahre Evangelium. Und das ist so radikal, so befreiend, so anders. Das Evangelium fängt an mit einer schlechten Nachricht, mit einer bösen Nachricht, mit einer traurigen Nachricht. Und zwar mit einer Beerdigung. Wenn du den Part nicht verstanden hast, wirst du das Evangelium nicht verstehen. Wir müssen verstehen, dass wir mit Christus gestorben sind. Wow. Wir sind mit Christus gestorben. Da fängt das Evangelium an. Du und ich, wir sind mit Christus gestorben. Ich habe da eine lange Bibelstelle zu. Römer 6 von 1 bis 7. Römer 6 von 1 bis 7. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wow. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir, du und ich, in einem neuen Leben wandeln. Und jetzt kommt das Mysterium des Evangeliums. Vers 5. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein. Paulus sagt, und das wissen viele nicht, aber Paulus sagt, wir wissen. Paulus geht davon aus, dass das jeder wissen sollte. Er sagt, wir wissen ja dieses. Wir wissen ja dieses. Wir haben es kapiert. Wir wissen Folgendes, sagt Paulus, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Wow. Weißt du das? Dein alter Mensch ist mitgekreuzigt worden. Der alte Daniel ist vor circa 29 Jahren gekreuzigt worden. Er ist mitgekreuzigt worden, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ich bin gestorben mit Christus, denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Das Evangelium fängt mit dieser fundamentalen Grundlage an und sagt, hey, du bist mit Christus gestorben, wenn du wiedergeboren bist. Amen. Wenn du in der Taufe mit ihm vereint worden bist, dann bist du mit ihm gestorben. Und gestorben heißt, du bist tot. Der alte Daniel ist gestorben. Den gibt's nicht mehr. Das ist Evangelium. Leute, das ist so radikal. Es gab mich früher, den alten Daniel gab es vor 29 Jahren. Es gibt ihn nicht mehr. Er ist tatsächlich gestorben, indem ich mich mit Jesus vereint habe. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Moment. Er sagt, als Christus am Kreuz hing, ja, da hing ich mit ihm am Kreuz. Ich bin mit ihm gekreuzigt worden. Stimmt das? Das steht da so. 2. Timotheus 2,1, ich gehe ganz viele Bibelstellen. Da heißt es, das steht unwiderruflich fest. Sind wir mit Christus gestorben, werden wir auch mit ihm leben. Wow. Das ist die gute Nachricht. Der alte Mensch ist tot. Wenn ich gläubig bin, gibt es ihn nicht mehr. Er ist nicht renoviert worden. Er ist nicht repariert worden. Er ist gestorben. Er ist weg. Der alte Mensch ist tot. Das ist nur der Anfang. Der alte, ja, oder stimmt das nicht? Habe ich es euch gelesen? Es steht hier geschrieben. Der alte Mensch ist tot. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Ich kriege keine Post mehr. Ja. Ich bin aus dem Einwohnermeldeamt der alten Menschen gestrichen. Ja. Die können nichts mehr zustellen. Ich bin tot. Mich gibt's nicht mehr. Den alten Daniel von 29 Jahren, den gibt's nicht mehr. Ich habe mich 1987 bekehrt zu Jesus. Wow, beste Entscheidung. Ja. Aber den alten Daniel, wie es ihn damals gab, den gibt's nicht mehr. Ich bin kein verbesserter Daniel. Ich bin ein radikal neuer Daniel. Der ist gestorben, der ist weg. Jetzt sagst du dir, wie geht das? Wie geht das? Weiß ich nicht. Ich kann es nicht erklären, aber das ist so. Ich bin mit Christus zu einem Leib geworden. Ich kann einen Erklärungsversuch starten. Die Leute, die mitgehen wollen, geht kurz mit und dann komme ich wieder zurück. Ein Erklärungsversuch, wie geht das? Wie kann ich mit Christus gekreuzigt sein? Im Geist sind wir frei von Raum und Zeit. Okay? Jetzt für alle, die scharf denken. Ganz kurz. Und ihr müsst mit mir nicht eins sein. Nur so zum Nachdenken für zu Hause. Ja? Für Gott, der außerhalb der Zeit ist, ja, ist das Volk Israel immer noch in der Wüste und Jesus hängt schon am Kreuz. Und Adam und Eva sind da vorne. Müsst ihr nicht verstehen. Gott ist zeitlos, er ist außer der Zeit, okay? Deswegen kann ich auch sagen, dass als ich mich bekehrt habe, wurde ich zum Leib Christi hinzugetan und bin mit ihm gekreuzigt worden. Ein Erklärungsversuch, müsst ihr nicht glauben. Ja? Aber Tatsache ist, das sagt die Bibel, ich bin mit Jesus eins geworden. Wie geht das? Erklären kann ich es nicht, aber es steht fest, es ist in der Bibel. Und das ist die gute Nachricht. Leute, der alte Daniel ist tot. Hey! Wir sollten eine Party schmeißen. Den gibt's nicht mehr, den alten Schuft. Der ist weg. Ja. Halleluja. Und wenn du Jesus kennst, dann ist dein alter Mensch auch gestorben mit Christus. Und dann hören wir das so in der Kirche. Mein Mensch, ja, gestorben. Nein, nicht metaphorisch. Nicht im übertragenen Sinne. Real, geistlich mitgestorben. Und oft wollen wir alles erklären. Nicht als gute Deutsche wollen wir alles in Schubladen, alles erklären, systematisieren. Das ist ein Mysterium. Ich bin mit Christus vereint worden. Wow. Und dann hing ich mit ihm am Kreuz. Yes. Und bin gestorben. Der alte Daniel ist verreckt am Kreuz. Ja. Gute Nachrichten. Den gibt's nicht mehr. Halleluja. Das geschah nicht körperlich. Ja. Vor 2000 Jahren hing ich mit meinem Körper nicht am Kreuz. Das geschah auch nicht seelisch. Ne? Das geschah im Geist. Ich bin im Geist mit Jesus eins geworden. 1. Korinther 6, Vers 17 sagt, wer aber dem Herrn anhängt, ist eins, ist ein Geist mit ihm. Okay? Ich bin mit Christus ein Geist und deswegen kann ich sagen, ich hing mit Jesus am Kreuz. Das sagt doch Paulus, oder nicht? Ja, guck mich an. Das sagt er doch. Er sagt doch, ich bin mit Christus gekreuzigt, oder nicht? Er sagt nicht, ich bin nachträglich gekreuzigt oder ich bin im übertragenen Sinne gekreuzigt. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Wow! Gute Nachrichten. Der alte Schuft ist tot. Aber richtig tot, gekreuzigt. Was bedeutet das? Das ist eine gute Nachricht. Was heißt das? Das heißt, es gibt keine Strafzettel mehr. Halleluja. Ja. Paulus greift das auf. Er sagt in Galater 2, Vers 19, er sagt, nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin nicht nur gestorben für irgendwas, ich bin tot für das Gesetz. Das heißt, wenn im Einwohnermeldeamt des Gesetzes, die nach dem Daniel Schutz suchen, ist er nicht da. Das Gesetz möchte seinen langen Arm ausstrecken nach mir, das ne, alttestamentliche Gesetz. Und wo ist der Daniel? Der ist weg, der ist gestorben. Stimmt doch, oder? Steht hier so geschrieben. Nun ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben bin. Für das Gesetz gibt es mich nicht mehr. Das Gesetz kann mich nicht mehr greifen. Ich bin frei. Ich bin gestorben, die kriegen mich nicht mehr. Okay? Das alttestamentliche Gesetz mit den ganzen Regelungen kann mich nicht mehr greifen, weil ich fürs Gesetz tot bin. Nicht mehr existent. Aber ich lebe für Gott. Kommen wir gleich zu. Noch mehr ist da passiert. Kolosser 2, Vers 20 sagt, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid. Aha. Wir sind nicht nur dem Gesetz gestorben, wir sind auch den Grundsätzen der Welt gestorben. Was sind die Grundsätze der Welt? Das ist die sündige Macht, die uns immer wieder in den Bann ziehen möchte. Ja, nicht die sündige Natur, da kommen wir gleich zu, aber die sündige Macht der Welt, die uns immer wieder runterreißen möchte. Selbst die kann uns nicht mehr greifen. Wir sind, heißt es hier, den Grundsätzen der Welt gestorben. Weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Hört ihr das? Paulus sagt, warum tut ihr so, als ob ihr noch in der Welt lebt? Ihr seid gestorben. Die Welt, ich meine jetzt nicht die Welt mit den Blümchen und Bäumchen. Ich meine das weltliche Prinzip, okay? Dafür seid ihr nicht mehr greifbar. Warum lebt ihr noch so? Sagt Paulus. Wow. Ich brauche keine Satzungen mehr und keine Regelungen mehr. Fürs Gesetz bin ich nicht mehr greifbar. Für die das sündige System bin ich nicht mehr greifbar. Ich bin tot. Wow. Tod für die Sünde. Römer 6, Vers 2. Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Vers 7, Römer 6, 7. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Tod ist tot. Amen. Ich bin für die Sünde gestorben. Die Sünde kann mich nicht mehr berappen. Hört ihr das? Ja. Da wird's noch besser. Noch besser. Die Sünde kriegt mich nicht mehr. Ich bin für die Sünde gestorben. Das müsst ihr euch mal zergehen lassen auf der Zunge. Hey, die Sünde kann mir nichts mehr. Ich bin für die Sünde tot. Halleluja. Laut Johannes 8 will die Sünde über uns herrschen. Wie jeder, der Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Die Sünde will mal, den kriege ich. Ja? Und ich sage, ich bin schon tot. Mich kriegst du nicht mehr. Ich bin für euch gestorben. Sünde, du kriegst mich nicht mehr. Ich bin für dich tot. Wow. Keine Post mehr. Keine Strafzettel. Da kommt nichts mehr an. Der ist tot. Der ist mit Christus gestorben. Sünde hat keine Macht mehr über ihn. Jetzt regen sich die ersten religiösen Geister. Ich werde euch ganz bewusst in eine Spannung hineinführen heute Abend und dann auflösen. Es wird noch besser. Mein altes Wesen ist gestorben. Wir sprachen eben vom Gesetz, das so auf uns kommt und wir sind dafür tot. Wir sprachen von den Satzungen, wir sprachen von dem weltlichen System, das uns greifen will. Wir sind dafür tot. Wir sprachen von der Sünde, die uns greifen will. Wir sind dafür tot. Und jetzt wird es noch besser. Auch die sündige Natur in uns, die Neigung zu sündigen, ja, der böse Daniel in mir, der ist verreckt, der ist tot, den gibt's nicht mehr. Römer 6, Vers 6. Wir wissen ja dieses, nochmal. Wir wissen ja, weißt du das? Das ist das Evangelium. Hey, weißt du das? Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Der alte Daniel ist tot. Hallo. Das ist eine gute Nachricht. Der ist tot. Er ist gestorben. Was ist da passiert? Paulus erklärt im Kolosser 2, Vers 11, er sagt, in ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Das heißt, es geht hier nicht um ein körperliches Sterben, es geht um etwas Geistliches. Durch das Ablegen des Wesens der Sünden in der Beschneidung des Christus. Wir haben das Wesen der Sünde abgelegt. Hör mal zu, das ist eine gute Nachricht, Evangelium. Das Wesen der Sünde, das dir früher so eigen war, in dem du gelebt hast, das Wesen der Sünde ist gestorben. Weg! Hallo. Die Sünde ist gestorben. Die sündige Neigung ist tot. Das ist Evangelium. Was da alles passiert ist, als ich mich für Jesus entschieden habe, ist enorm. Ich bin für das Gesetz gestorben. Ich bin für die Satzungen gestorben, ich bin für das weltliche System gestorben, ich bin für die Sünde gestorben und mein altes Wesen ist auch gestorben. Alles tot, nicht mehr greifbar, weg. Und Leute, wenn ihr euch mit einem schlechten Gewissen rumschleppt über Dinge, die irgendwann mal passiert sind, habt ihr euch vom Teufel auf den Leim ziehen lassen. Was unter dem Blut gewesen ist, was Jesus vergeben hat, ist weg. Halleluja. Und er holt es nie wieder hervor. Nicht nur die Sünde ist weg, das sündige Wesen ist gestorben. Halleluja. Ihr schaut mich an wie Ochs vom Berg, ich weiß nicht. Das ist biblisch. Das steht da geschrieben. Der alte Daniel ist tot. Den gibt's nicht mehr. Die Sünde ist für mich, ich bin für die Sünde nicht mehr existent. Jetzt sage ich, Moment mal, warum sündige ich denn noch hier, ne? Wir bleiben erst bei den Fakten. Jetzt wird es noch interessanter. Und wer jetzt gleich gehen möchte, darf gehen. Aber das ist biblisch. Ich lese euch einmal vor. Weißt du, das Schöne ist, tote Menschen sündigen nicht mehr. Oder? Ja. Noch keinen toten Sündigen gesehen. So, tote Menschen sündigen auch nicht mehr. Also, ich bin gestorben für das weltliche System, gestorben für Satzungen, fürs Gesetz, für die Sünde. Mein altes Wesen ist tot. Und weil ich tot bin, sündige ich nicht mehr. Tote Menschen sündigen nicht. Johannes sagt, 1. Johannes 3, Vers 6. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Hallo? Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Wow. Jetzt kommen einige mit der theologischen Trickkiste, nicht? Wer nicht ständig sündigt. Ja. Was für ein armer Christus, der uns nur von einer ständigen Sünde befreien kann, aber nicht von der ganzen Sünde. Was für ein armer Christus ist das denn? Also der theologische Weg ist Schrott. Kennt ihr das? Die Zeit gibt's her im Griechischen, ja. Da heißt es eigentlich, wer nicht permanent, durchgehend, ständig sündigt. Ne? Aber glauben wir an einen Jesus, der uns nur von permanenten Sünden befreien kann? Ich nicht. Ich glaube, wenn er was macht, dann macht er es so richtig gut. Halleluja. Er hat mich von der Sünde befreit. Jetzt setze ich noch einen drauf. 1. Johannes 3, Vers 9. Jetzt kommt der Schocker. 1. Johannes 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm. Jetzt hört mal zu. Und er kann nicht sündigen. Also ich kann nicht sündigen. Tut mir leid. Ich kann nicht sündigen. Ja, Moment mal, Daniel. Ich frage mal deine Frau, deine Kinder. Nein. Die Bibel sagt, ich kann nicht sündigen. Warum nicht? Weil ich in Christus bin. Ich kann nicht sündigen. Die Ersten überlegen sich, sollen wir jetzt gehen? Ich kann nicht sündigen. Johannes sagt, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Warum? Der Same Gottes ist in ihm. Gott kann nicht sündigen. Gott ist in dir. Du kannst nicht sündigen. Ich kann seit über 29 Jahren nicht sündigen. Kann ich. Bin ich heilig, ne? Ich kann nicht sündigen. Wisst ihr, wir haben oft, und das ist unser Problem, wir sehen alles aus dem Fleisch, aus der Seele. Wir sind so gewohnt an dieses körperliche Dasein. Wir meinen, ich bin Daniel, der Körper im blauen Hemd. Nein, das ist nicht Daniel, das ist dein Körper. Wer bin ich? Ich bin nicht der Körper, ich bin der Geist. So. Und wenn du im Geist Jesus aufgenommen hast, kannst du nicht mehr sündigen. Im Geist. Halleluja. Du kannst im Geist nicht mehr sündigen. Ja, oder nicht? Ja, wenn ihr nicht einverstanden seid, ja, dann zeigt mir eine andere Bibelstelle. Johannes sagt uns klar und deutlich, und er kann nicht sündigen. Und wisst ihr, die Bibel teilt die ganzen Menschen in zwei Gruppen ein. In Sünder und in Gerechte. Amen. Es geht in der Bibel gar nicht darum, ob du jetzt alles richtig machst oder alles falsch machst. Es geht darum, zu wem du gehörst. Jesus sagte eines Tages in Johannes 16, Vers 8, wo er alles zusammenfasste. Er sagt, wenn der Heilige Geist kommen wird, wird er die Welt überführen von der, was? Von der Sünde. Nicht von den Sünden, oder? Von der Sünde. Und dann erklärt er, was er mit der Sünde meint. Eine Sünde. Und die eine Sünde, die es gibt, sagt, er sagt, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Alle Sünden sind zusammengefasst in der einen Sünde, nicht an Jesus zu glauben. So, und da ich an Jesus glaube, kann ich nicht mehr sündigen. Mein Geist nicht. Ich bin nicht heute in Jesus und morgen aus Jesus raus. Ich bin in Jesus und ich kann seit über 29 Jahren nicht sündigen. Ich kann es nicht. Wenn Gott mich sieht, sieht er Christus und nicht Daniel. Weil ich in Christus bin. So einfach ist das. Halleluja. Das ist Evangelium. Und deswegen wurde Paulus immer wieder missverstanden, weil er genau diese Botschaft gepredigt hat. Leute, ich bin sündenfrei. Den Rest besprechen wir gleich. Und wenn du sagst, ich bin ein Sünder, dann bringst du Schande auf Jesus. Leute, dieser fromme Spruch, nicht? Ja, ich bin ja nur ein Sünder, nicht? Gerettet durch die Gnade. Pfui. Ja, du bringst Unehre auf Jesus. Du sagst, Jesus, dein Opfer war nicht genug gewesen. Jesus ist für dich gestorben und er hat dich vollkommen gemacht. Perfekt gemacht. Halleluja. Und du sündigst nicht mehr, wenn du in Jesus bist. Wenn du gerettet bist und sagst, ich bin ein Sünder, dann beschämst du Jesus. Dann sagst du, Jesus, dein Leiden und Sterben war nicht genug gewesen. Okay, für all die es nicht glauben, dann setzt Paulus noch einen drauf. Er sagt, wir sind nicht nur gestorben und gekreuzigt worden, wir sind auch noch mit Christus begraben worden. Ganz tot, okay? Der alte Mensch, der alte Daniel, ist gekreuzigt, er ist gestorben und er ist sogar begraben worden. Bibelstellen Römer 6, 4, Kolosser 2, Vers 12. Da ihr mit ihm begraben seid. Wie geht das? Ich weiß nicht, wie das geht. Aber das ist biblisch. Da steht es geschrieben. Ich bin eins mit Christus. Eins im Geist. Ein Mysterium. Ich bin mit ihm eins geworden. Deswegen hing ich mit ihm am Kreuz im Geist. Deswegen bin ich mit ihm gestorben im Geist. Deswegen bin ich mit ihm begraben worden im Geist. Und jetzt kommt, ich bin mit ihm auferstanden. Halleluja. Das ist Evangelium. Du darfst leben. Und plötzlich ist der ganze Druck weg. Die ganze Frage von der Verlierbarkeit und Unverlierbarkeit des Heils. Ja, ich glaube, dass du aus der Hand Gottes springen kannst, sicherlich. Es gibt Menschen, die an Gott glauben und sagen, ich will nicht mehr Gott verlassen, das ja. Aber nicht jemand, der sagt, hups, das Heil ist weg. Das geht nicht so weg. Du bist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Der Same Gottes ist in dir. Du hast ewiges Leben. Wow. Jetzt darfst du leben. Du bist auferstanden mit Christus. Halleluja. Er hat uns mit auferweckt, sagt Epheser 2. Und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Ha. Nicht nur bin ich auferweckt worden, ich bin mit Christus in himmlische Regionen versetzt worden. Könnt ihr mir noch folgen? Irgendwie seht ihr alle so. Also im Geist bin ich gleichzeitig mit Christus. Zu Rechten des Vaters. Ja, ist das biblisch oder nicht? Das ist biblisch. Er hat mich eingesetzt zu Rechten des Vaters in Christus. Das ganze Geheimnis ist die Einheit mit Christus. Und wenn ich eins bin mit Christus, habe ich alles, was Christus hat. Paulus sagt, wir sind Miterben Christi. Wow. Warum? Weil wir eins sind mit Christus. Das ist Evangelium. Du wirst eins mit Christus und alles, was er hat, hast du auch. Wow. Du lebst in dir, Christus lebt in dir, du lebst mit ihm, er lebt durch dich. Die ganzen Bibelstellen, ich könnte euch einige aufzählen. Galater 2, Vers 20, ganz bekannt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, diese Vereinigung. Gott lebt in mir, ich bin in Gott. Johannes 14, Vers 20 sagt, an jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Einheit mit Gott. Boah, das ist Evangelium. Gott kommt zu mir, er kommt hinein in mein Leben. Und jetzt darf ich leben. Die Bibel spricht auch davon, dass du umgezogen wurdest. Ja? Dass du einen neuen Menschen angezogen hast. Ha. Möchte ich noch einen draufsetzen. Die Bibel sagt, du bist vollkommen. Du bist vollkommen. Jesus sagt in Matthäus 5, dass wir vollkommen sein sollen, wie der Vater vollkommen ist. Kennt ihr die Bibelstelle? Okay, wie soll das bitte schön gehen? Wie kann ich als normaler Mensch, als normalsterblicher Mensch vollkommen sein, wie der Vater vollkommen ist? Das geht doch gar nicht, oder? Es geht, wenn ich in Christus bin, in seinem Sohn. Halleluja. Dann bin ich eins mit ihm. Hebräer 10, Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er für immer, sag mal für immer, die vollendet, vollkommen gemacht, perfekt gemacht, zu Ende geheiligt, ja, total heilig gemacht, für immer, die geheiligt werden. Wow. Du bist, wenn du Jesus kennst, in Christus bist, bist du vollkommen. Wow. Ist nicht nur imaginär, metaphorisch, reale, geistliche Realität ist das. Und du sündigst nicht mehr. So, jetzt sagen alle Menschen, da passt was nicht mit der Predigt. Ne? Wie kann er behaupten, dass er seit über 29 Jahren nicht mehr sündigt? Ne? Das liegt daran, dass wir uns, wie ich vorhin schon sagte, so eins machen mit unserem Fleisch und der Seele. Das wahre Ich ist nicht der Körper hier. Der hat sich schon mächtig verändert in den letzten paar Jahren. Ja? So wie meine Mutter mich geboren hat, wie meine Frau mich verformt hat. Ja. Das ist ein Lob, nicht? Du hast tolle Essen, Leute, ja. Halleluja. Genau, ja. Der Körper bin nicht ich. Der gehört zwar zu mir, ja. Der gibt mir ein Gesicht, der gibt mir die Möglichkeit, Dinge aufzuheben, ja. Aber ich bin Geist. Wenn ich amputiert wäre, wenn ein Arm weg wäre, wäre ich immer noch Daniel? Natürlich, doch. Ich wäre Daniel. Daniel mit einem Arm weniger. Aber der Daniel, siehst du einen Körper. Der Geist bleibt. Kannst du den Geist Schnips abschneiden? Geht nicht. Nein. Ich bin Geist, ja. Und wenn der Daniel mal einen schlechten Tag hat und depressiv ist und müde ist, die Seele schreit. Das ist nicht der Daniel, das ist die Seele in Daniel. Der Geist ist da, der Sonnenschein, alles gut, Jesus liebt mich, yay! Yeah! Der wahre Daniel ist der Geist. Amen. Was macht dich aus? Wer bist du? Wo ist deine Persönlichkeit? Wenn du mal eine schlechte Laune hast, bist du trotzdem, wer du bist. Mit einer schlechten Laune. Ja? Wenn du mal einen Fußpilz hast, ja, bist du trotzdem, wer du bist, aber mit Fußpilz. Ja? Weil deine Identität ist eigentlich im Geist. Im Geist. Das ist, wer du bist. So. Deswegen kann ich sagen, ich habe seit über 29 Jahren nicht gesündigt. Mein Geist sündigt nicht mehr, weil ich in Christus bin. Ich bin mit ihm vereint worden, ich bin eins mit ihm im Geist. Ich sündige nicht mehr. Ich, das wahre Ich. Mein Körper, oh ja, durchaus. Ist weniger geworden, aber manchmal passiert's. Ja? Meine Seele, durchaus. Ist auch besser geworden, aber manchmal passiert's noch. Aber mein Geist sündigt nicht mehr. Ich bin vollkommen heilig. Halleluja. Perfekt vor Gott. Und für alle Ungläubigen gibt es jetzt nochmal 2. Korinther 5. 2. Korinther 5. Was passiert bei der Wiedergeburt? 2. Korinther 5 und Vers 16. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ja, Frage, Moment. Wenn du vor der Bekehrung einen Bierbauch hattest, ist er nach der Bekehrung weg? Nee, der Körper bleibt genauso, oder? Ja, richtig. Ne? Wenn du vor der Bekehrung ein Carnivore warst, ne? Bist du plötzlich Veganer nach der Bekehrung? Nein. Ne? Wenn du vorher ein IQ hattest von 70, nach der Bekehrung ein IQ von nur 10? Nein. Das betrifft nur den Geist. Und ich will es euch einmal zeigen. Paulus spricht davon. Er sagt, so kennen wir dann von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Er sagt, mir geht es nicht darum, wer du bist äußerlich, nach dem Fleisch. Es geht darum, was du bist im Geist. Und im Geist, sagt er, bist du eine neue Schöpfung. Wow. Ich bin seit 29 Jahren ein neuer Daniel, den es vorher nicht mehr, niemals gab. Thank you, ma'am. God bless you. Eine Schwester, die Amen gesagt hat. Dankeschön. Welches Ich meine ich? Meine ich das Ich, das, oh, ich habe Kopfschmerzen, das Ich? Nein, das ist der Körper. Ich habe Kopfschmerzen, ah, Rückenschmerzen, ah, das ist der Körper. Oder, oh, ich habe die Mandy Blues. Ne? Ich habe Heimweh, das ist die Seele. Aber wenn ich sage, hey, ich sehe eine Vision, ich kann die Gegenwart Gottes spüren, das ist der Geist. Das ist der wahre Daniel, der mit dem Geist Christi verschmolzen ist. Wow, Leute, ich habe Gott in mir. Wow, das ist Evangelium. Da sind richtig gewaltige Dinge passiert. Ich bin total gestorben für die Sünde. Seit über 29 Jahren kann ich nicht mehr sündigen. Ich kann es nicht. Mein Geist sündigt nicht mehr. Ich bin vor Gott vollkommen im Geist. Wow. Und jetzt möchte ich euch nochmal die Bibelstelle 2. Korinther 5, Vers 17 auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer. Da heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Wort neu ist hier wichtig. Du bist eine neue Schöpfung, eine neue Schöpfung. Was heißt neue Schöpfung? Was heißt neue Schöpfung? Im Griechischen gibt es zwei Worte für neu. Okay? Das eine ist Neos. Kennen wir von Neo, ne? Neonazis, die neuen Nazis. Ne? Die bösen Jungs. Ne? Oder irgendwas mit Neo. Neo ist neu, okay? Und dann gibt es noch ein anderes Wort, Kainos. Auch neu, aber neuartig. Und jetzt erkläre ich euch den Unterschied. Das eine Wort sagt, ich hatte früher mal ein neues Fahrrad, jetzt ist es alt, das gleiche Fahrrad. Oder auch, ich habe mal ein altes Fahrrad gehabt, ich kaufe mir jetzt ein neues Fahrrad. Ist immer noch ein Fahrrad. Ist ein altes und neues, könnt ihr mir folgen? Das ist das Wort Neos. Okay? Wenn ich aber sage, ich hatte mal ein altes Fahrrad und jetzt fliege ich mit dem Raumschiff, das ist Kainos. Könnt ihr mir folgen? So, und dreimal dürft ihr raten, welches Wort Paulus hier gebraucht. Er sagt Kainos. Er sagt, ihr seid nicht nur, es ist nicht alles neu geworden, ihr habt einen Tapetenwechsel, das Haus renoviert worden, alles neu. Nein, 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 nein. Er sagt, eine total neue, nie dagewesene Kreatur ist in Existenz gekommen. Wow. Amen. Leute, mein alter Daniel ist real gestorben, ihn gibt's nicht mehr. Und dann ist ein total neuer Daniel gezeugt worden und entstanden. Eine neue Kreatur. Und dieser Daniel ist übernatürlich. Leute, guck mal hier. So. Der ist übernatürlich. Ja, das ist ein kleiner Vergleich. Ja. Das ist nichts mit dem, was der Heilige Geist uns gibt. Ja. Ich kann Dinge, die ich früher nicht konnte. Im Geist, ich kann Dämonen austreiben, konnte ich früher nicht. Warum? Weil Gott mit mir ist. Halleluja. Ich bin eine neue Schöpfung. Der alte Daniel konnte das nicht. Menschen werden gesund, wenn Hände aufgelegt werden. Warum? Weil es eine neue Schöpfung ist. Ich bin nicht nur Mensch, ich bin, darf ich das sagen? Gottmensch. Ja, Moment, oder nicht? Oder nicht? Halleluja. Hör mal zu, du hast Christus in dir. Okay, andere Frage. Ist der Heilige Geist Gott? Der Heilige Geist ist Gott. Amen. So, und wenn Gott in dir ist, dann ist Gott im Menschen. Wow! Ich bin übernatürlich. Und das dürfen wir sehen. Halleluja. Amen. Ich bin ein übernatürlicher Mensch. Und wenn du Gott in dir hast und Evangelium verstanden hast, dann weißt du, hey, du bist übernatürlich. Amen. Du hast Kraft in dir, übernatürliche, geistliche Kraft in dir, die du vorher nicht hattest. Und das sagt Paulus. Du bist ein übernatürlicher Mensch. Halleluja. Nicht nur gleichartig neu, sondern neuartig, total neu. Halleluja. Amen. Super, mal ein bisschen verstecken, ne? So, zack, weg ist er. Halleluja. Und für alle, die es nicht glauben, Jakobus setzt noch einen drauf. Und Jakobus sagt, wir haben nicht nur ein neues Leben, wir sind neu gezeugt worden. Irgendwie scheint das heute so ungläubig zu sein hier. Jakobus 1, 18. Ja, es ist ein Evangelium, das plötzlich zu gut ist, um wahr zu sein, oder? Du bist wahrscheinlich schon ganz oft, hast du schon Predigten gehört und vielleicht so eine noch nicht. Und wenn das nicht biblisch ist, zeig es mir biblisch. Das ist biblisch. Jakobus 1, Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt. Ja, Leute, wenn ein Ehepaar Liebe macht und ein Kind entsteht, ja, dann entsteht ein noch nie dagewesenes Wesen, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, die gab es vorher nicht. Okay? Und genau das meint Paulus hier. Als du wiedergeboren wurdest, als du dich eins gemacht hast mit Christus, bist du zu einem neuen Menschen geworden. Nicht einem verbesserten Menschen, sondern einem total neuen Menschen. Du hast jetzt übernatürliche, göttliche Kräfte in dir. Deswegen sagt Jesus, geht und treibt Dämonen aus. Heilt die Kranken, sagt Jesus. Weckt Tote auf. Ihr habt die Kraft jetzt in euch. Thank you, Jesus. Amen. Wer es mir nicht glaubt, liest Johannes 3, Vers 3. Oft falsch zitiert. Johannes 3, Vers 3, da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von oben gezeugt ist, wenn jemand nicht von oben gezeugt ist, wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Gezeugt heißt was? Da wird ein ganz neues Lebewesen geschaffen. Das heißt, ich bin nicht der alte Daniel, der jetzt einen christlichen Touch hat. Der Daniel geht jetzt zur Gemeinde. Nein, der alte Daniel ist verreckt am Kreuz mit Jesus. Und da ist ein neuer Daniel, ein total brandneuer, ne? Ein super Daniel ist da geboren. Halleluja. Und wisst ihr, diesen Daniel möchte ich nie mit dem alten vertauschen. Nie wieder. Das ist Evangelium. Ich bin eins geworden mit Christus. Ich habe ewiges Leben bekommen. Und er ist in mir und ich bin in ihm. Petrus sagt das Gleiche. Denn ihr seid von Neuem gezeugt. Halleluja. Ihr seid von Neuem gezeugt. Dort, wo das Leben anfängt, wenn du dahin zurückgehst, da bist du neu entstanden. Wow. Jetzt fragen sich einige, warum predigt er das heute? Warum? Wozu? Heißt das jetzt, Leute, wir sündigen im Geist nicht mehr? Ne? Heißt das jetzt, wir können tun, was wir wollen? Mit dem Leib, der Seele? Oder? Heißt es jetzt, ich kann jetzt sündigen, auf Teufel komm raus und der Geist ist ja gerettet, er ist heilig, ich bin perfekt. Ist das, was Gott will? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn du das Evangelium verstanden hast, dann ist das der Weg zur Heiligung. Dann wirst du heilig leben, weil die übernatürliche Kraft Gottes in dir ist und freigesetzt wird, freigeschaltet wird. Halleluja. Das heißt, ich predige hier nicht, um uns eine Lizenz zu geben zum Sündigen. Ganz im Gegenteil. Aber genauso wurde damals Paulus missverstanden. Er sagt, Leute, ihr werft mir vor, sagt er in Römer 3, Vers 8, ihr werft mir vor, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme. Ihre Verurteilung ist gerecht, sagt Paulus. Römer 6, Vers 15, wie nun? Sollen wir nun sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade? Das sei ferne. Wenn du meinst, dass diese Botschaft heute Abend eine Lizenz ist zum Sündigen, hast du sie nicht verstanden. Evangelium ist nicht nur ein Notpflaster. Ja? Gnade, Gnade, alles gut. Nein. Evangelium ist eine radikale Veränderung, die innen geschieht. Der alte Mensch ist radikal gestorben. Und warum benehmen wir uns so, als ob er noch lebt? War nur scheintot, ne? Nein, der ist gestorben, der ist weg. Amen. Der ist weg. Und weil er weg ist und ich einen neuen, übernatürlichen, super genialen Daniel bekommen habe, dann kann ich doch gar nicht leben wie früher. Oder? Und alle, die sagen, die Gnade wird schon richten und das ist alles unter Gnade und trotzdem sündigen, haben Evangelium nicht verstanden. Thema Hypergnade, Supergnade. Übrigens, der größte Gnadenprediger im Neuen Testament, wer war das? Paulus. Amen. Der größte Gnadenprediger war Paulus, stimmt? Ja, er hat die ganze Gnadentheologie so richtig ausgearbeitet, im Römerbrief, im Galaterbrief, wow, toll. Ja. Er erklärt, was Gnade ist, wie das funktioniert, wunderbar. Und wisst ihr was, dieser Paulus, der größte Gnadentheologe ist, schreibt die meisten Briefe, um Gemeindezucht zu üben, Gemeindedisziplin zu üben. Für ihn war das kein Widerspruch, Leute zurechtzuweisen, wenn sie falsch lagen und gleichzeitig Gnade zu predigen, war für ihn kein Widerspruch. Amen. Und ich erkläre euch mal, warum. Warum ist das kein Widerspruch? Warum nicht? Stell dir mal vor, du bist irgendwo beim Landwirt eingestellt, ein Landwirt. Und der hat so seine Kühe, die geben Milch. Und neben der Milch produzieren sie auch noch ein anderes Zeug, nicht, das hinten rauskommt. So ein braunes Zeug, okay? Und dann sagt er eines Tages, junger Mann, heute musst du den Stall ausmisten. So 200 Kühe, Stall ausmisten. Und sagte, hier hast du einen Teelöffel, geh in den Stall ausmisten. So 3 Stunden später kommt er vorbei und merkt, der Junge ist überfordert. Löffel, ne? Ganz schmutzig, ne? Stinkt wie der Kuhmist und ist am Schaufeln und kommt nicht weiter. Ne? Was würde er sagen? Naja, kann ich verstehen. Nicht? Der hat doch, ne, hat nur einen kleinen Löffel, ne? Kommt nicht weit und schafft das nicht, der arme Kerl. Ne? So, jetzt ein anderes Bild. Der gleiche Landwirt sagt ja morgen, hier, pass mal auf, junger Mann, heute misst du den Stall aus, 200 Kühe. Ne? Da ist der Deutz, der Trecker, mit so und so viel PS, ne? Mit Frontlader. Okay? Da ist das Förderband. Und hier kommt mein Sohn, der hilft dir. So. Und wenn der nach 2 Stunden nicht fertig ist, dann hat er verdient, gefeuert zu werden. Richtig? Oder nicht? Natürlich. Er hat doch alle Möglichkeiten bekommen. Korrekt? Ein Riesentrecker, das Förderband ist da. Und der Mist, der müsste nur so rausfliegen. Und genau das passiert heute unter uns Christen. Ja. Wir haben so einen fetten Trecker bekommen, Traktor bekommen, einen Riesenmotor. Wir haben die Macht Gottes bekommen und schmeißen den Mist nicht raus. Und dann kommt Gemeinde zu. Dann, Leute, das geht nicht. Zu denken, dass ich, wenn ich Gnade habe, einfach so alles durchgehen lassen kann, ist total verkehrt. Nein, die Gnade hat real was bewirkt. Du hast einen riesen Motor bekommen. Du hast einen riesen Trecker bekommen. Einen riesen Förderband. Du kannst den ganzen Mist rausbringen aus deinem Leben. Du hast keinen kleinen Löffel wie früher. Hörst du? Und weil du diesen super Motor bekommen hast, den super Trecker hast, das große Förderband hast, weil das alles da ist, und wenn du dann nicht dafür sorgst, dass der Mist rauskommt, dann ist Grund, dich rauszuschmeißen, weil du nicht willst. Amen. Gemeindezucht und Gnade widersprechen sich überhaupt nicht. Die gehören zusammen, Leute. Wie kann ich angesichts der Gnade noch sündigen? Das sollte gar nicht mehr gehen. Weil ich so durchdrungen bin von der Kraft Gottes. Das Problem ist nur, wir haben das Evangelium nicht verstanden. Wir meinen immer, ja, er ist für uns gestorben und die Sünden werden gut, ne? Heile, heile, alles gut. Er vergibt mir meine Sünden wieder, dann lebe ich weiter. Und dann kommt wieder Jesus und vergibt mir meine Sünden und dann wieder. Und ich bin ein armer Sünder und er vergibt mir wieder und dann nennen wir das Gnade. Falsch! Du hast Evangelium nicht verstanden. Evangelium heißt, da ist was Radikales in dir passiert. Du bist mit Christus gestorben fürs Gesetz, für die Sünde, für die Satzungen, für das weltliche System. Dein alter Mensch ist gestorben und dann hast du diesen riesen Motor bekommen. Der Heilige Geist ist hineingekommen. Du bist mit Christus auferweckt. Du hast Gott in dir. Und wie kannst du noch leben wie ein altes Schwein? Geht doch nicht. Das ist das Evangelium. Wir haben einen riesen Motor bekommen. Wir haben die Kraft. Wir müssen nicht mehr sündigen. Nicht mal im Fleisch. Und in der Seele müssen wir nicht. Im Geist tun wir es nicht mehr. Amen. Wisst ihr, wir haben oft gehört von dem Dirty Harry, ne? Nicht? Prinz Harry. Mit seinen ganzen Eskapaden, oder? Wisst ihr doch, ne? Aber ganz oft. Lange nicht mehr in den Schlagzeilen gewesen. Jetzt ist er so ein bisschen berappelt, jetzt ist er artig geworden, der Dirty Harry. Ne? Warum war er in den Schlagzeilen? Warum? Weil niemand von einem Königskind erwartet, dass es sich so benimmt, korrekt? Alle waren, was, der Harry macht sowas Schreckliches? Natürlich. Wenn das jemand aus dem Dorf macht, interessiert überhaupt keinen. Ne, der Dorftrottel, der macht sowas. Aber wenn das Harry macht, hey, dann ist es morgen in der Presse. Warum? Harry ist ein Königskind. Amen. Und von einem Königskind erwartest du nicht, dass er sich benimmt wie ein Schwein. Oder? Amen. Hör mal zu, du bist ein Königskind. Du bist ein Königskind. Und du darfst dich nicht mehr benehmen wie ein Schwein. Danke, Jesus. Amen. Jetzt kannst du anfangen zu leben. Johannes sagt, 1. Johannes 4, Vers 4, Kinder, ihr seid aus Gott. Er sagt, Kinder, ihr seid aus Gott. Was kommt denn aus Gott? Göttliches kommt aus Gott. Wir sind aus Gott geboren. Halleluja. Mein Geist ist eins mit dem Geist Gottes. Wow. Und da ist so viel Kraft, da ist so viel Power, da ist Heilung, da ist Salbung, ist alles drin im Geist. Und viele kapieren das nicht und schalten das nicht frei, weil sie es nicht besser wissen. Und laufen immer mit dem Löffel durch die Gegend und wollen ausmisten. Das klappt nicht. Amen. Wie kann ich zusehen, dass Christus Gestalt in mir annimmt? Wie geht das? Genau das schreibt Paulus. Er schreibt in Galater 4, Vers 19. Das können wir gerne nochmal lesen. Galater 4, 19. Er schreibt, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Okay? Erstens sagt Paulus, ihr seid Kinder. Seine Kinder, gut, geistliche Kinder. Das waren wiedergeborene Christen. Und er sagt, ich habe wieder Schmerzen, wie Geburtswehen, sagt er. Und ich möchte, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Wie geht das denn? Er sagt, ihr habt im Geist schon alles, ihr seid da. Ihr habt Gott in euch durch den Heiligen Geist. Aber er kommt nicht raus bei euch. Er ist nicht sichtbar. Er kommt nicht durch. Amen. Kennt ihr so Christen? So geheime Christen. Ja, ich bin gläubig. Man merkt nichts, aber ich bin gläubig. Und Paulus sagt, Leute, ihr müsst was tun. Christus muss durchkommen. Und das ist der Part der Heiligung. Der geschieht in der Seele und im Leib. Amen. Deswegen nochmal Hebräer 10, Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet im Geist, die geheiligt werden in der Seele und im Körper. Das ist ein Prozess. Amen. Wie kann ich Christus durchkommen lassen? Indem ich aus dem Geist zu meiner Seele spreche und ihr Bescheid sage, wo es lang geht. 2. Korinther 13, 5. Paulus sagt, oder kennt ihr euch selbst nicht? Kennst du dich? Paulus fragt die Korinther, oder kennt ihr euch selbst nicht? Wisst ihr nicht, was bei euch abgeht? Und viele Christen wissen das nicht. Er sagt, kennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Er sagt, ihr lebt so, als ob Jesus gar nicht bei euch ist. Schaut doch mal nach, kramt mal nach, ist Jesus noch da? Kennt ihr euch selbst nicht? Und das ist das Problem, das wir heute haben in den Gemeinden. Ja, unter uns Christen. Wir wissen gar nicht, was wir alles haben in Christus. Er ist in uns. Die ganze Herrlichkeit, die ganze Kraft, Gott lebt in mir. Und Paulus sagt, hey, wisst ihr das noch gar nicht? Ihr lebt ja wie die letzten Schweine, was da alles passiert ist in Korinth. Könnt ihr selber mal nachlesen. Die haben ja ganz schlimme Sünden begangen. Die haben zum Teil schlimmer gelebt als die Menschen der Welt. Und Paulus sagt, kennt ihr euch nicht? Ist doch der Christus in euch, er ist doch da. Lasst ihn doch rauskommen. Wie tue ich das? Ich muss meine Seele immer wieder informieren. In Römer 6 sagt Paulus in Vers 11, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Also, Fakt ist, wir sind für die Sünde tot. Fakt. Amen. Wir sind tot für die Sünde. Aber das reicht oft nicht. Die Seele kapiert's nicht. Der Geist ist tot für die Sünde. Die Seele begreift's nicht. Deswegen sagt Paulus, haltet euch, denkt daran, haltet euch das vor, dass ihr für die Sünde tatsächlich gestorben seid. Könnt ihr mir folgen? Okay? Wenn du also willst, dass Christus durchkommt, durch deinen Körper, durch deine Seele, dann musst du daran denken, ich bin für die Sünde gestorben. Wow. Und Christus lebt jetzt in mir. Halleluja. Und dann wird Christus Gestalt einnehmen. Nicht durch noch mehr Gesetze um dich herum. Amen. Sondern du musst begreifen, was Christus in dir getan hat. Großartig, gewaltig. Und dann wird er durchkommen. Amen. Ist so, als ob du einen Sechser im Lotto hast, ne, und du hast ein paar Millionen gewonnen, die werden dir überwiesen. Und du hast es gewusst, da ist ein Paket Geld angekommen, da haben wir so 2-3 Millionen bekommen auf dem Konto. Und dann vergisst du das. Und gehst mit deinen Kopeken irgendwo trockenes Brot kaufen. Weil du vergessen hast, dass du einen Sechser hattest im Lotto. Weil du vergessen hast, dass das Geld überwiesen wurde. Leute, da ist so viel Kraft angekommen in dem Paket. Wir haben alles bekommen in Christus. Alle Verheißungen, die es je gab, sind Ja und Amen in Christus. Alles da. Und wir leben oft wie die ärmsten, nicht? Menschen auf der Welt. Oft sind wir traurig und niedergeschlagen und griesgrämig. Kennt ihr das? Christen. Leute, wir haben die beste Botschaft. Wir haben einen glücklichen Gott. Steht in der Bibel. Wir haben einen glücklichen Gott. Das ist eine ganze Predigt. Wir haben einen glücklichen Gott. Wow. Wir können glücklich sein. Wir können uns freuen, Leute. Wir haben allen Grund dazu. Christus muss durchkommen. Höre auf den Geist. Höre auf den Geist. Gehorche dem Geist. Dann wird Christus durch die Seele, durch den Körper durchkommen. Dann wird deine Seele geheilt werden und dein Körper wird geheilt werden. Bei dem Geist ist alles schon da. Heilung ist da im Geist. Salbung ist da im Geist. Kraft ist da im Geist. Das Problem ist, du musst deine Seele informieren, du musst deinen Körper informieren. Es ist alles schon da in Christus. Wenn du das nicht tust, kommt das niemals durch. Deswegen schreibt Paulus und sagt, haltet euch der Sünde für gestorben. Und das Letzte, was ich heute erwähnen möchte hier, als Bibelstelle, eine der letzten Bibelstellen, Römer 12. Ich ermahne euch, Vers 1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes oder auch angesichts des Evangeliums Gottes, könnten wir sagen, dass ihr eure Leiber, eure Körper darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Merkt den Unterschied. Der Geist ist schon vollkommen. Da gab es schon ein Opfer, Jesus Christus. Der Geist ist vollkommen, das ist alles geregelt. Jetzt sagt Paulus, euer Körper, da muss Christus durchdringen. Wie geht das? Indem ich meinen Körper hingebe an Gott. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Denkt um, sagt Paulus. Er sagt nicht, ihr braucht noch ein Paket Kraft. Er sagt nicht, ihr habt nicht alles bekommen. Er sagt nicht, Christus hat euch nur zum Teil erlöst. Er sagt, hey, ihr müsst umdenken. Es ist schon alles da. Ihr müsst euren Sinn verändern. Ihr müsst kapieren, was ihr habt in Christus. Und dann werdet ihr erleben, was da ist. Und ich habe mich vor vielen Jahren danach gesehen. Ich habe mich gefragt, wo ist der Gott aus dem Neuen Testament, aus der Urgemeinde? Wo ist dieser Gott? In der Gemeinde, in der ich damals war, gab es den Gott nicht. Das war ein anderer Gott. Der schien mir eher tot und langweilig, dieser Gott. Und ich wollte diesen Gott erleben, der real ist, der Kraft hat. Wisst ihr, warum er nicht da war? Weil Leute nicht informiert waren. Weil Leute es nicht gehört haben. Weil ein falsches Evangelium gepredigt wurde. Leute, Gnade ist nicht nur da, um dir so ein bisschen Vergebung für die Sünden zu geben. Nein, ich wiederhole es nochmal, ich fasse das zusammen jetzt. Nochmal. Evangelium und auch Gnade heißt, erstens, du bist gestorben. Nicht nur renoviert, du bist total gestorben, du bist weg, dich gibt's nicht. Der alte Mensch ist weg, gestorben, gekreuzigt mit Christus. Deswegen bist du tot. Für das Gesetz, für die Sünde bist du tot. Für die Satzung der Welt bist du tot. Du bist tot für das sündige Prinzip. Sogar ein altes Wesen ist gestorben. Die Neigung zur Sünde ist gestorben. Boah. Und dann bist du mit Christus auferweckt worden, zu einem neuen Leben. Und wir haben gesagt, neu, nicht renoviert, nicht neu, sondern andersartig. Ja? Kein Dreirad mehr, ein Raumschiff. Supermann, du bist anders. Superfrau, ja? Du bist übernatürlich. Gott sagt, ihr habt ein radikal neues Leben, eine total neue Schöpfung, die mit der alten nichts mehr zu tun hat, außer Körper und Seele. Die sind noch geblieben. Aber der Daniel, der heute in mir ist, ist nicht der Daniel, der damals da war. Der ist gestorben und ist begraben worden und ist nicht mehr auferstanden. Der ist tot. Aber der neue Daniel ist auferstanden. Mit Christus, mit Herrlichkeit. Amen. Und dieses Wissen führt mich nicht in die Sünde. Ganz im Gegenteil. Dieses Wissen führt mich in die Heiligkeit. Weil ich verstanden habe, Gnade ist nicht nur ein Trostpflaster, nicht nur eine Garantie für die Male, wenn ich mal sündige. Nein. Gnade ist viel mehr. Evangelium ist viel mehr. Da sind so viele Sachen passiert. Ich habe diesen Riesenmotor. Ich kann den ganzen Mist rausbefördern. Ohne Probleme. Ich habe die Kraft dazu. Heute Abend wollen wir so ein bisschen Mist rausbefördern. Amen. Aus meinem Leben, aus deinem Leben. Wir wollen den ganzen Ballast rausschmeißen. Und wenn Christus in deinem Leben noch nicht Gestalt gewonnen hat, dann musst du die Blockaden lösen. Vielleicht seelische Blockaden oder körperliche Blockaden. Vielleicht gibt es da Dinge in deinem Leben, die den Fluss aus dem Geist stören. Und heute Abend wollen wir gemeinsam uns daran machen und diese Blockaden lösen. Und dann wird, wie Paulus sagt, Christus in dir Gestalt gewinnen. Dann wird das, was im Geist ist, durchkommen. Amen. Und das ist eine gute Nachricht. Das ist Evangelium. Ich habe heute sehr viel erzählt, sehr viele Bibelstellen zitiert. War notwendig, weil ich weiß, es war eine neue Botschaft für viele. Aber es war eine biblische Botschaft. Amen. Ich hoffe, ich habe euch geholfen zu begreifen, was Evangelium eigentlich ist. Was da alles passiert ist. Und Leute, wir haben allen Grund, uns zu freuen. Wir haben allen Grund, ein herrliches Leben zu führen. Ich meine, herrlich für Gott. Wir können Freude strahlen, jeden Tag begegnen, egal ob er Probleme hat oder nicht der Tag, nicht für uns. Wir haben den Motor in uns. Wir haben Gott in uns. Ich bin nicht mehr Daniel. Ich bin mindestens ein Drittel bin ich göttlich. Weil der Heilige Geist mit meinem Geist eins geworden ist. Wow. Gott lebt in mir. Amen. Und heute Abend wollen wir ihn rauskommen lassen, dass Jesus Gestalt gewinnt in dir. Dann werden Befreiung passieren, seelische Bindungen werden gebrochen werden, irgendwelchen seelischen Kram, Depressionen, den ganzen Mist, das geht alles weg, wenn du Christus in dir Raum gibst. Und auch Heilungen werden passieren. Sobald die Seele gesund ist, wird der Körper geheilt. So einfach ist das. Amen. Heute Abend wird das passieren. Amen. Schließ mal deine Augen. Danke, Jesus. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Danke, dass du bei mir bist, dass du bei uns bist. Danke, dass du uns Gnade geschenkt hast und gezeigt hast, was Evangelium ist. Danke, Herr, und danke, dass du jetzt sprichst zu deinem Volk hier in Minden. Danke, Vater, für deine Botschaft, die radikal ist, die für viele heute Abend auch neu war, Vater, und vielleicht zu gut war, um sie zu glauben. Aber danke, Jesus, dass du wirklich radikale Veränderung schenkst, nicht nur ein Trostpflaster. Danke, dass deine Gnade nicht nur da ist, um Sünden zu vergeben, sondern dass deine Gnade uns radikal von innen verändert. Und danke, dass du heute Abend zu mir gesprochen hast, zu uns gesprochen hast. Heiliger Geist, sprich zu deinem Volk jetzt. Wir lieben dich und wir laden dich nochmal ein, du bist schon hier. Danke, Herr. Ich will dich jetzt fragen, wenn du sagst, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich brauche Vergebung meiner Sünden. Ich will wirklich hineinkommen in Christus. Dann will ich gerne mit dir beten. Dann wirst du eins werden mit Christus. Und dann wird dieses Wahnsinnsgeschenk dir gehören. Dann bekommst du diesen riesigen Motor. Er wird dir Sünden vergeben und er wird dir Kraft geben, auszumisten in deinem Leben. Wenn du das möchtest, dann möchte ich gerne mit dir beten, jetzt sofort, dann heb mal die Hand da, wo du bist. Dann heb mal kurz die Hand, ich möchte mit dir beten. Danke, danke, danke schön, danke, 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 Amen. Könnt ihr ihn runternehmen, danke schön. Amen. Vater, wir danken dir für jede Entscheidung, die gefällt wurde. Wir wollen jetzt gemeinsam beten, helft uns mal gemeinsam, lasst uns gemeinsam mit diesen Leuten beten. Sprecht mir bitte alle nach, zusammen. Herr Jesus, ich empfange jetzt dein Evangelium, die gute Nachricht. Ich empfange deine Gnade. Jesus, vergib mir meine Sünden. Wasche mich mit deinem kostbaren Blut. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du jetzt eine neue Schöpfung in mir schaffst. Ich habe jetzt ewiges Leben, weil du mir vergeben hast. Danke, Jesus. Amen.